Genau. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu meiner ersten Predigt hier in Mistelbach. Wie ihr schon seht, wir befinden uns heute im Kolosserbrief im Kapitel 1. Wir werden uns die Verse 15 bis 23 anschauen, mit einem Fokus dann auf die Verse 22 bis 23. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Ich habe auch den Bibeltext dann projiziert, das heißt, ihr könnt es dann gut mitlesen. Zu Beginn habe ich eine Frage, und zwar: Weiß jemand, was das ist, oder falls ihr nicht, was es ist, wo es vielleicht sein könnte? Hat irgendjemand eine Idee? Eine Schule habe ich da, glaube ich, gehört, das ist es nicht, nein, schaut aber so ähnlich aus, könnte eine Schule sein. Also es befinden sich beide Gebäude in Niederösterreich, als Tipp. St. Pölten ist das linke, das ist ganz richtig. Na, Baden stimmt nicht. Es ist St. Pölten und Korneuburg. Weiß jemand, was es in St. Pölten und in Korneuburg gibt? Was haben die gemeinsam? Unter anderem? Gericht, ganz genau. Ganz genau. Das ist das Landesgericht St. Pölten und das Landesgericht Korneuburg. Bei beiden war ich im Zuge meiner Arbeit schon. Ich bin Sozialarbeiter und habe Jugendliche dorthin begleitet. Aber dazu kommen wir später und gibt es mehr Infos. Zu Beginn habe ich kurz für euch einen Überblick über den Kolosserbrief. Wie gesagt, wir fokussieren uns dann auf das Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Aber einfach einen kurzen Kontext zum Brief. Der wurde von Paulus geschrieben, befindet sich im Neuen Testament. Er beginnt ganz klassisch mit einer Begrüßung. Paulus dankt Gott für die Kolosser und ihren Glauben. Dann beschreibt er Jesus als den Erhabenen, als den Höchsten. Das ist auch, wo dann unser Bibeltext stattfindet. Und dann sagt er auch, er leidet für Christus. Und das ist er auch wert, der leidende Apostel. Paulus warnt dann die Kolosser vor falscher Lehre und vor menschlichen Philosophien, die Druck auf sie ausüben, sich von Jesus abzuwenden und zu diesen falschen Lehren sich hinzuwenden. Die Kolosser sind sozusagen beeinflusst von diesen menschlichen Philosophien, von falschen Lehren, und er ermutigt sie: Bleibt an Jesus dran, wendet euch nicht von ihm ab. Und dann macht er das auch noch praktisch, sagt: Strebt nach dem, was oben ist, nach dem Himmlischen, lebt, wie Christus es von euch möchte, einen neuen Lebensstil. Und er geht dann auch darauf ein, was das praktisch heißt, wie das in der Familie ausschaut und so weiter. Also das ist das, wo wir uns heute befinden, im Kolosserbrief. Und ich lese jetzt die Verse 15 bis 23 aus der Schlachterübersetzung einmal ganz durch. Dieser, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ja, ich habe da kurz zusammengefasst und markiert, was so die Hauptpunkte von dieser Bibelstelle sind. Paulus schreibt da, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Dass wir, wenn wir ihn ansehen, Gott sehen. Dass er über aller Schöpfung ist, wie wir auch vorher schon im Gebet gehört haben oder in einem Lied. Alles ist durch ihn erschaffen worden und für ihn hin. Er ist vor allem anderen. Alles zielt auf ihn hin. Alles bleibt auch durch ihn bestehen. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt unserer lokalen Gemeinde in Mistelbach. Er ist aber das Haupt der Gemeinde Christi weltweit. Und durch ihn kommt Versöhnung. Einfach zusammengefasst, er ist der Höchste, Jesus ist der Höchste und hat Vorrang über allem anderen. Alles wurde auf ihn hin und für ihn erschaffen. Und ich glaube, das darf uns einfach staunend zurücklassen und wir können uns einen Moment nehmen und innehalten und sagen, wow, so groß ist Jesus Christus, unser Gott. Er ist der Höchste und trotzdem dürfen wir ihn auch persönlich kennenlernen. Und ist er hinuntergekommen zu uns, Menschen als Mensch gekommen, um Versöhnung zu bringen. Ja, und nach dieser Beschreibung, wo Jesus als der Höchste beschrieben wird, geht es weiter und ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung nochmal vor, aus der NGÜ, ab Vers 20. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ja, wir kommen zu einem neuen Bild. Zuerst Jesus als der Höchste, aber dann auch Jesus als der, der Versöhnung ermöglicht. Versöhnung durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Er macht uns zu Menschen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und Anklage ist das Stichwort auch von Beginn. Wir haben hier das Landesgericht St. Pölten und Korneuburg und wie ich schon gesagt habe, begleite ich ab und zu Jugendliche, es kommt nicht sehr oft vor, als Sozialarbeiter zum Gericht. Und es kommt in Österreich doch manchmal vor, dass Jugendliche, auch andere, aber in meinem Fall halt Jugendliche, die Gesetze des Landes nicht so ernst nehmen und übertreten. Und manchmal kommt es auch vor, auch nicht immer, dass sie dabei erwischt werden. Und das kann dann unangenehme Folgen haben. Sie müssen zur Polizei gehen, eine Aussage machen und wenn es eben was Schlimmeres war, dann landen sie vielleicht in Korneuburg oder in St. Pölten und müssen dort vor Gericht erscheinen. Ja, sie wissen, dass sie was angestellt haben in unserem Fall, denken wir uns jetzt mal. Sie wissen, dass sie schuldig sind und sie stehen da vor dem Gericht. Wir begleiten sie als Sozialarbeiter und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie man sich da fühlen könnte, wenn man da als Angeklagter so zu Gericht kommen muss. Man weiß, dass man schuldig ist, dass man erwischt worden ist bei dem, was man getan hat. Möglicherweise ist einfach mal Verunsicherung da und Unsicherheit. Was wird passieren? Wie wird der Richter sein? Wie ist das Urteil? Wie wird das ausfallen? Einfach Unsicherheit. Ich habe vor ein paar Wochen einen Jugendlichen begleitet, eben nach Korneuburg. Der war nur als Zeuge geladen, also nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Und der war schon unsicher und nervös und alles Mögliche. Wie fühlt sich dann erst jemand, der angeklagt ist? Möglicherweise macht man sich auch einfach Sorgen. Sorgen darüber, wie das sein wird, wenn man da ein Urteil bekommt. Sorgen darüber, wie hoch das Urteil ausfällt und die Strafe. Vielleicht auch einfach Sorgen, was passiert, wenn ich da wirklich ins Gefängnis muss und Strafe absitzen muss oder eine Strafe zahlen, die ich nicht zahlen kann. Es ist auch einfach Ungewissheit, die mitschwingt. Wie wird das sein? Möglicherweise auch wirklich Angst. Angst vor dem, was kommen wird. Angst davor, dass diese Verhandlung stattfindet, dass man verurteilt wird. Oder auch Scham. Scham über das, was man getan hat, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das falsch war und sich einfach auch schämt dafür. Aber das macht das Urteil noch nicht wett oder trotzdem wird es ein Urteil geben, auch wenn man sich schämt dafür. Ja, und vielleicht fühlt man sich auch einfach schuldig. Man weiß, das, was man getan hat, war falsch. Ja, das sind alles mögliche Gefühle oder Zustände, die jemanden begleiten können, wenn man da vor Gericht kommt und eine Anklage erwartet. Vielleicht sind auch manche von diesen Sachen so, wie ihr euch vielleicht fühlen würdet, wenn ihr mal dort hin müsst. Ich hoffe, es wird nicht als Angeklagter zumindest passieren. Ja, und warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil das nicht das ist und das sind nicht die Gefühle und die Zustände, die wir haben müssen, wie wir gerade gelesen haben. Auch wir werden einmal vor einem Richter stehen, wenn wir sterben, wir werden vor Gott als Richter stehen. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen uns und den Jugendlichen, die vor Gericht kommen. Wir wissen schon, wie unser Urteil ausfällt. Wir werden untadelig vor Gott stehen. Gegen uns kann keine Anklage mehr erhoben werden. Der Freispruch ist gewiss. Und das darf uns einfach Freude bereiten. Wir haben nichts zu befürchten und das soll uns auch zu Dank und Anbetung Gottes führen. Es kann uns die Angst nehmen vor Gericht, denn wir wissen, wie das Urteil ausfällt. Wir haben nichts zu befürchten, weil Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat und für uns bezahlt hat. Ich komme nochmal zum Text zurück und lese nochmal einen Teil davon. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ja, wir lesen, dass Gott uns mit sich versöhnt hat. Und wodurch hat er das getan? Durch den Tod Jesu Christi. Nicht durch unsere Taten, nicht durch das, was wir gut machen, nicht durch das, dass wir Zugehörigkeit hier in der Freikirche Mistelbach haben oder in einer anderen Religionsgemeinschaft. Das ist alles nicht das, was uns Errettung bringt. Es ist allein der Tod von Jesus Christus, der unsere Sünden bezahlt hat, für uns gestorben ist, damit wir untadelig vor Gott stehen können. All diese anderen Sachen sind hilfreich, aber sie sind nicht das, was uns Errettung bringt. Ja, und dann kommen wir auch noch zum Empfängerkreis. Paulus schreibt den Brief ja an die Kolosser, an eine christliche Gemeinde, an Leute, die an Jesus glauben. Und er schreibt in Vers 23, Voraussetzung dafür, also dafür, dass wir untadelig vor Gott stehen, ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gegründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Zur Wahrheit des Evangeliums gehört eben, dass wir alle vor Gott als Richter stehen werden. Die, die Jesus nachfolgen und zu ihm gehören, werden untadelig vor Gott stehen. Und Voraussetzung dafür ist, dass wir bis zum Schluss unser Leben auf das Fundament des Glaubens gründen. Egal welche neuen Lehren kommen, über die Paulus eben auch im Kolosserbrief dann noch schreibt, was damals relevant war für die Kolosser. Auch heute gibt es noch neue Lehren, aber wir bleiben beim Fundament des Glaubens. Und das bis zum Schluss. Ja, wir glauben an ihn, wir folgen ihm nach, wir versuchen auch nach seinen Maßstäben zu leben und das wird uns wahrscheinlich nicht immer gelingen, aber trotzdem, oder es wird uns sicher nicht immer gelingen, aber trotzdem versuchen wir seinen Willen zu tun. Wir bitten um Vergebung, wenn wir es nicht schaffen, nach seinen Maßstäben zu leben und wir werden Vergebung für unsere Sünden auch empfangen. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, die nicht oder noch nicht an Jesus glauben und ja deshalb auch nicht weiterhin glauben können. Und für die gilt das, was wir besprochen haben, noch nicht. Sie werden nicht untadelig vor Gott stehen. Sie werden nach dem Tod statt einem Freispruch, sein Urteil erwarten. Und das bedeutet unter anderem Trennung von Gott, von allem Schönen und Guten. Sie verpassen das, was wir in der Offenbarung lesen, dass alle Tränen abgewischt werden, dass kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird und Gott mitten unter uns wohnt, Gott, der die Liebe ist. Allerdings kannst du, falls es dich betreffen sollte, jederzeit in den Empfängerkreis hinzukommen. Die Einladung ist da, dass du dein Leben Jesus anvertraust und ihm nachfolgst, und es kann noch heute starten. Bekenne Jesus deine Schuld und sag ihm, dass es dir leid tut, dass du ihm gehorchen möchtest, nach seinen Maßstäben versuchen willst zu leben. Und er wird dich hören und dir vergeben, und er ist auch für dich gestorben. Verbring regelmäßig Zeit mit ihm und lies in seinem Wort der Bibel. Hilfreich ist es sicher auch, wenn man sich mit anderen Christen zusammentut, gemeinsam vielleicht Bibel liest oder in eine Gemeinschaft des Gottesdienstes kommt, um von ihm zu lernen und ihm zu hören. Und wenn du ihm schon nachfolgst und es für dich schon gilt, dass du vor Gott einmal untadelig und makellos stehen wirst, dann ist einfach die Ermutigung, bleib dran bis zum Ende. Lass dich nicht von anderen Lehren ablenken von Jesus, sondern bleib dran bis zum Schluss. Gegen dich kann keine Anklage mehr erhoben werden, sondern du wirst die Ewigkeit mit Jesus und bei ihm verbringen. Und dafür dürfen wir einfach dankbar sein und ihn anbeten. Ja, und dann hat mich ein Freund noch gefragt, der mir bei der Predigtvorbereitung geholfen hat, was machen wir jetzt mit dem? Wie verändert der Text unseren Alltag? Wir haben gehört, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, dass Jesus über der gesamten Schöpfung steht, dass Jesus alles erschaffen hat, dass alles für ihn erschaffen ist und er vor allem ist, dass Jesus der Höchste ist. Und das, glaube ich, darf uns einfach dazu führen, dass wir innehalten, dass wir staunen, dass wir ihn anbeten und ihn preisen. Mit unseren Worten, mit unserem Gottesdienst, aber auch mit unserem Leben im Alltag. Ja, und als Zweites darf es uns auch einfach die Angst nehmen vor dem Gericht. Ja, wir werden einmal sterben. Das Leben hier auf der Erde wird einmal vorbei sein und wir werden vor Gott stehen. Aber als Christen, die Jesus nachfolgen, wissen wir schon, wie das Urteil ausfällt. Wir müssen nicht ängstlich sein wie die Jugendlichen, die zu Gericht gehen und nicht wissen, was passiert. Denn wir wissen, dass wir einen Freispruch erwarten dürfen. Nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern nur aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du dein Vertrauen noch nicht auf Gott setzt und auf Jesus setzt, dann wirst auch du das Gericht nach dem Tod erwarten. Und meine Frage ist an dich, wie kannst du vor Gott bestehen? Wir lesen in der Bibel, dass es mit guten Taten nicht möglich sein wird, dass die nicht die bösen Taten aufwiegen. Das ist auch eine Analogie wie bei Gericht. Wenn du ja etwas in Österreich falsch gemacht hast und das Gesetz gebrochen hast, dann wirst du aufgrund dessen auch verurteilt. Selbst wenn du andere Gesetze eingehalten hast, das wiegt das andere nicht einfach auf. Denk darüber nach, über diese Einladung auch in diesen Empfängerkreis zu kommen. Red mit jemandem darüber und lass die Frage nicht offen. Wie kannst du vor Gott bestehen? Ja, und zu Schluss möchte ich jetzt einfach noch kurz innehalten, staunen, anbeten und preisen in einem Gebet und mit einer kurzen Pause. Ja, Herr, du bist so groß und du bist der Höchste. Du bist der, der über allem steht, der über der gesamten Schöpfung steht. Und dafür möchten wir dich einfach anbeten und dich preisen und sagen, du, Herr, bist groß und du, Herr, bist es auch würdig, angebetet zu werden mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unserem Leben. Und danke, Herr, dass du aber nicht einfach oben geblieben bist und fern, sondern dass du, Jesus, zu uns auf die Erde gekommen bist, dass wir versöhnt sind durch deinen Tod, wenn wir an dich glauben und dir nachfolgen, dass du uns ja freisprichst und du der bist, der uns makellos und untadelig vor Gott stellen wird, dass wir das sind aufgrund dessen, was du getan hast. Danke dir dafür. Danke für das, wer du bist und auch für das, was du gemacht hast und auch heute noch machst. Wir wollen dich bitten, dass ja, du den restlichen Tag und die Woche segnest, dass wir darüber nachdenken dürfen, wer du bist und was du getan hast, dass wir dich anbeten dürfen. Oder wenn wir da noch Fragen haben und Zweifel haben, oder wenn wir vielleicht dich noch gar nicht kennen, dass wir dem nachgehen, dass wir diese Frage nicht offen lassen. Darum will ich dich bitten, Herr. Amen.